Ja, also diese Kommandozeile ist dann natürlich ganz klar ohne grafische Oberfläche nutzbar, ist aber auch unter der grafischen Oberfläche nutzbar. Also beides wäre machbar. Ich zeige Ihnen dann das konkrete Beispiel. Sie haben es ja vor uns schon gesehen. Ich hatte ja schon mal die Shell geöffnet letztlich, diese Kommandozeile, hat sie ja gefragt, ob das von der Schriftgröße her funktioniert. Und das Ganze war ja unter dieser grafischen Oberfläche zu sehen, also geht zu machen, aber ich brauche sie nicht. Also ich kann all das, was ich Ihnen versucht habe zu erklären, eben auch ohne grafische Oberfläche realisieren. Ich hatte es auch schon angedeutet, ich kann interaktiv arbeiten, das werden Sie sehen. Ich versuche das mal ein paar Beispielen zu zeigen. Oder ich kann eben mit solchen Skripten operieren. Ich kann eben zum Beispiel sagen, ich lege die Befehle, die ich sonst abtippen würde, in einer Datei ab. Und die kann ich ausführen. Entweder von Hand gestartet oder aber sogar zeitgesteuert. Ich könnte also sagen, immer nachts um 2 läuft das Skript. Das ist auch eine Geschichte, die sich mit grafischen Anwendungen relativ schlecht realisieren lässt. Sie haben also solche Tools, die heißen Dacron und die heißen Add. Und damit sind Sie in der Lage, zu bestimmten Zeiten etwas auszuführen. Also irgendwo ein Skript. Wir machen sowas zum Beispiel, um unsere Datenbank zu backuppen. Also wir sagen einfach zu einer bestimmten Zeit, jetzt wird ein Backup angestoßen. Und wenn das fertig ist, dann werden die Daten genommen, werden sogar noch komprimiert, sodass sie weniger Speicherplatz auf der Platte benötigen und werden noch in ein spezielles Verzeichnis geschoben und werden dort meinetwegen so organisiert, dass ich mir die letzten 10 Stände immer aufhebe. Also dass das einfach durchrotiert wird. Alles sowas kann ich wunderbar mit solchen Shell-Mitteln realisieren. Ich hatte schon gesagt, es gibt nicht die Shell, sondern die Shell ist eine normale Applikation. Es hat sich also dann, wie das eben so üblich ist, im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Menschen Gedanken gemacht, was man für Shells programmieren könnte, für unterschiedliche Zwecke. Und man könnte vielleicht sagen, es gibt zwei große Familien. Wenn Sie den Namen einfach mal hören, es gibt die sogenannte C und die Byrne Shell. Der Herr Byrne war der Erste, der überhaupt für Unix Shells entwickelt hat. Und dann später hat man sich überlegt, dass man das vielleicht mehr an die Sprache C anlehnen möchte, die im Unix eine große Rolle spielt. Also der ganze Kern ist ja in C geschrieben. Und dann hat man halt die sogenannte C-Shell entwickelt. Das spielt vielleicht heute gar nicht mehr so die Rolle, weil im Rahmen der gesamten Fortentwicklung der Shells die Shells untereinander natürlich abgeguckt haben. Die haben geguckt, was hat der Gutes gemacht, und das übernehme ich dann mal in meine Shell. Also so haben die sich alle irgendwo letztlich weiterentwickelt. Und heutzutage würde ich denken, wenn Sie interaktiv mit so einem System wie Linux arbeiten, haben Sie eigentlich zwei Vertreter in der Hand. Das eine ist die sogenannte Bash, die Byrne-Again-Shell, da steckt wieder der Name Byrne drin, von dem Urvater. Und das andere ist so eine eierlegende Wollmilchsau, die Z-Shell, die so alles in sich vereint, was man sich nur so denken kann. Ich persönlich benutze die Bash, kann also zu der Z-Shell relativ wenig sagen, bin aber der Meinung, dass der Funktionsumfang dessen, was die Bash schon bietet, auch wenn es weniger ist als die Z-Shell, für einen normalen Menschen durchaus ausreicht, also auch für einen Administrator wie mich. Die nachfolgenden Beispiele habe ich dann im Wesentlichen auf die Bash abgestimmt. Im Endeffekt ist er aber wahrscheinlich bei der Z-Shell nicht so wesentlich anders. Denn so gravierend unterscheiden sich dann letztlich die Shells auch wiederum nicht. Warum macht man aber nun überhaupt die Kommandozeile? Für Normalanwender ist es ja dank der modernen GUIs, die sie haben, also Graphical User Interfaces, sagen wir XFACE, sagen wir LXDE, sagen wir GNOME, sagen wir KDE, ja nicht zwingend nötig. Man kann ganz normal mit einem Rechner arbeiten, ohne dass man diese Kommandozeile je zu Gesicht bekommt. Aber ich sage das schon, es ist kein Anachronismus. Wir machen das nicht, weil wir die GUIs verschlafen hätten, sondern einfach, weil diese Shell-Schnittstelle mächtig ist, weil sie einfach für einen erfahrenen Anwender, der regelmäßig damit arbeitet, der sich dort auskennt, eine ganz flexible und schnelle Art ist, mit dem Rechner zu operieren. Ich sagte schon, einheitliches Interface kriegen Sie in der Regel. Wenn Sie also jetzt an einen anderen Rechner kommen, angenommen Sie kommen, wenn Sie noch nie Unity gemacht haben, noch nie mit Ubuntu gearbeitet haben, kommen dorthin, staunen Sie erstmal, was dort alles wo ist oder nicht ist. Also mir zumindest ist es so gegangen. Oder Sie kommen von GNOME 2, Sie benutzen dann GNOME 3, staunen Sie auch erstmal. Völlig neues Bedienkonzept. Müssen sich erstmal damit auseinandersetzen. Wenn ich aber meine Shell öffnen kann, das ist immer noch dasselbe, weil das Kopieren heißt CP und das Löschen heißt AM und das ist halt wie immer, das ist eben wie seit 20, 30 Jahren. Also insofern hat das schon auch einen gewissen Vorteil. Und diese Shell in so einem Terminal-Emulator, das zeige ich Ihnen dann gleich, kann natürlich mein Bedienzentrum sein. Also bei uns ist das so typischerweise, dass wir natürlich schon grafische Oberflächen starten, die benutzen wir auch, also wir benutzen Firefox, wir benutzen je nachdem, welches Mailprogramm, vielleicht Thunderbird oder was auch immer, die werden natürlich schon grafisch verwendet. Es ist nicht so, dass wir das nicht wollen oder nicht machen. Aber ich sage mal, das, wo vielleicht andere Leute einen grafischen Dateimanager verwenden, um sich durch das System zu bewegen, um im Dateibaum zu navigieren, um eine Datei zu öffnen, anzulegen, zu löschen etc., das wird bei uns in der Regel durch Kommandos realisiert. Ich hatte es, glaube ich, auch schon gesagt, Server sind zum Teil völlig ohne grafische Oberfläche ausgerüstet. Das heißt, bei uns werden Server in der Regel so installiert, dass die gar keine grafische Oberfläche bekommen, weil sie dort normalerweise nicht gebraucht werden. Der Server steht irgendwo im Serverraum, macht also eigentlich im Hintergrund irgendetwas und braucht natürlich keinerlei Grafik, weil niemand dran sitzt. Und für die Arbeiten, die der Administrator zu realisieren hat, ist es durchaus zumutbar, dass er das Ganze per Shell, also per Kommandozeile, erledigt. Sie finden aber auch bei modernen Projekten, ich bin jetzt gerade die Woche oder vorige Woche darauf gestoßen, ich hatte nach dem Toolkit Meteor JS gesucht, das ganz neumodisch ist, mit JavaScript irgendwelche Applikationen auf Client- und Serverseite schreiben und so weiter. Und da bin ich auf dieser Seite auf diesen Shell-Befehl gestoßen. Das heißt also, gleich wenn Sie die Seite aufmachen, mit einem ganz modernen Toolkit irgendwo zu operieren, kriegen Sie eine Installationsanleitung und das war diese hier. Und da lacht mich doch die Shell an. Was sagt uns das? Das sagt uns, ich soll also das Kommando curl aufrufen, das ist ein Standardkommando, was es typischerweise gibt, soll diesen URL angeben, soll dann ein sogenanntes Pipe-Zeichen setzen und soll das Ganze in eine Shell pipen. Was heißt das? Im Endeffekt lade ich also aus dem Netz unter dieser Adresse mit curl, mit einem Kommandozeilen-Webbrowser quasi, eine Webseite herunter, die aus Shell-Befehlen besteht. Und die Daten gebe ich gleich über so eine Pipe, über so eine Datenröhre an die Shell weiter. Das heißt also, diese Shell-Befehle werden sofort auf meinem System in der Shell interpretiert. Da haben wir auch genau diesen Gedanken, dass wir sagen, ein Programm generiert Daten und ein anderes Programm führt sie aus, in dem Fall sogar die Shell selber. Das heißt also, ich muss an der Stelle darauf gefasst sein, dass Shell-Befehle heruntergeladen werden und dann die Shell gleichzeitig genutzt wird, um dieses Meteor JS zu installieren. Das heißt, man bedient sich hier der Unix-Kommandozeilenmittel, um ein solch modernes Framework zu installieren. Damit haben Sie also auch eine ganz kurze und kompakte Installationsanleitung. Dieser Shell-Befehl ist die Anleitung, mit der Sie das quasi tun können. Oder aber, wenn Sie zum Beispiel, wie es mal ging, ein Update durchgeführt haben auf einer Maschine und die Grafik fährt nicht wieder hoch. So, es kommt kein grafischer Bildschirm. Dann spätestens sind Sie angehalten, das System zu reparieren, wenn Sie es nicht gleich neu aufsetzen wollen. Und dann ist natürlich auch eine Kommandozeile hilfreich, weil Sie dann an die Stelle gehen können, können zum Beispiel die Grafiksteuerdatei wegschmeißen, etc. x11, xorg.conf oder wie auch immer die heißen mag. Und im Endeffekt läuft es darauf raus, Sie sind in der Lage, sich an der Shell anzumelden, Sie sind einmal in der Lage, sich von mir aus durch einen Verzeichnisbaum zu bewegen und Sie sind in der Lage, eine Datei zu löschen. Das alleine kann Ihnen schon die Hilfe bringen, dann starten Sie die Maschine neu und alles funktioniert. Also war konkret in dem Fall so. Also das wären alles so Fälle, wo eine Shell sinnvoll ist. Jetzt wäre die Frage, wenn ich immer von dieser Shell rede, ja, wo ist denn dieses geheimnisvolle Objekt? Wo finde ich die denn? Die finde ich, wenn ich Linux-Systeme anschaue, auf den verschiedenen virtuellen Konsolen. Ich habe dort in der Regel bei so einem Linux-System mehrere logische textuelle Konsolen. Wenn Sie mal an Ihrem eigenen System sowas probieren, ist es so, dass Sie typischerweise mit Steuerung Alt-F1, Alt-F2, Alt-F3 durch verschiedene solche Konsolen durchschalten können. Und da wird Sie oben im Normalfall so ein kleiner Schriftzug anlachen, der heißt da Login Doppelpunkt. Das heißt also, dieses Linux-System ist in der Lage, mehrere Terminals zu bedienen, also mehrere Ein-Ausgabegeräte. Aber Sie haben natürlich nur einen Bildschirm und Sie haben nur eine Tastatur. Also muss sozusagen immer dieses logische Terminal auf Ihre Tastatur und Ihren Bildschirm geschaltet werden. Das schalten Sie also mit dieser Tastenkombination durch. Und irgendwo eine von diesen oder eins von diesen Virtual Terminals wird dann noch den Grafikserver betreiben. Also so ist es typischerweise realisiert. Das heißt, wenn Sie irgendwo dann zum Beispiel mal mit Steuerung Alt-F1 oder Steuerung Alt-F7 irgendwo ankommen, dort wo die Grafik läuft, dann wird Sie das anlachen, was Sie typischerweise von Ihrem Linux-System kennen. Aber ohne dass man es vielleicht im Normalfall sieht, gibt es in der Regel im Hintergrund immer noch diese textuellen Konsolen. Also das ist immer noch mal die Methode. Angenommen, es ist jemand angemeldet auf der Grafik und hat den Bildschirm gesperrt und Sie brauchen mal schnell die Maschine. Was machen Sie an der Stelle? Sie müssten den rauswerfen, das ist aber nicht kollegial. Das heißt also, wenn ich an so eine Maschine komme, die Kollegen bei uns, die lassen gerne die Sitzung über Nacht stehen, dann ist dort gesperrt. So, dann stehe ich da und kann also mit der Maschine nichts machen, brauche die aber. Also Steuerung Alt-F2, logge ich mich auf der Konsole ein, dann kann ich sogar mit einem Befehl noch eine zweite grafische Sitzung starten, aber wenn ich das nicht brauche, kann ich auch ganz schnell mal mit den Befehlen etwas erledigen. Also das sind alles so Fälle, wo das vorkommen kann. Das ist aber nicht der typische Fall. Der typische Fall ist, wir sind unter der grafischen Oberfläche, ganz normal, und starten dort einfach einen sogenannten Terminal Emulator. Sprich, das ist ein grafisches Programm, was nach innen ein Terminal darstellt, also so eine Art Bildschirm-Tastatur-Kombination, so wie es klassisch eben war. Terminals waren eben solche Kisten, die einen Bildschirm und eine Tastatur hatten. Und aber auf der anderen Seite natürlich voll grafisch operiert und dann natürlich groß und klein gezogen werden kann, auf dem Bildschirm bewegt werden kann und so weiter. Und es gibt noch ein paar solche speziellen Dinge, wie zum Beispiel, wir bieten an für unsere Studenten und Mitarbeiter ein sogenanntes SSH-Applet. Dort können Sie sich also im Browser ein Stück Java-Code runterladen, können dann eine Secure Shell-Verbindung, also eine verschlüsselte Verbindung zur Uni aufmachen und dort drin erscheint dann ein Fenster, was Sie nur noch in der Shell bedienen können. Das heißt also, das nützt nur demjenigen etwas, der mit der Shell auch nur ansatzweise etwas anfangen kann. Analog gibt es solche Geschichten mit dem Programm PuTTY für Windows oder auch für Smartphones oder ähnliches mehr. Das zeige ich Ihnen vielleicht jetzt erstmal. Das wäre also der Fall, wo finde ich die Shell? ich bin jetzt hier unter meiner grafischen Oberfläche, das ist mein Best-of-Hintergrund, das ist ein Esel aus dem Tierpark, also das ist lokal sozusagen, hat einen Bezug zu unseren Tieren, wenn er auch selber schon verkauft worden ist. Und dann haben Sie in, je nachdem, welche Oberfläche Sie verwenden, irgendwo immer solche Symbole, die an so einen Fernseher erinnern oder an so ein Display erinnern oder was auch immer. Und wenn man scharf hinschaut, sieht man das hier oben, das ist dieses schwarze Ding. Und wenn ich das einfach anklicke, dann kommt das. So, das ist schon mal so ein Terminal-Emulator. Das ist so ein Ding, wo ich also die Shell letztlich benutzen könnte. Ich hatte mir schon mal eins gestartet und schon mal die Schriftgröße ein bisschen mit Ihnen abgestimmt. Also gehen wir auf das. Das heißt also, ich bin jetzt ganz normal in meiner grafischen Oberfläche. Das ist jetzt hier GNOME 2. Das ist quasi ein Red Hat Enterprise 6, was hier unten drunter läuft. Das ist ja nicht mehr das Aktuellste, aber es stört nicht. Und ich habe also jetzt diese Kommandozeile im Terminal-Emulator in der Hand. Und jetzt könnte ich irgendwelche Programmchen starten. Verschiedenster Art. Ich kann jetzt hier grafische Programme starten. Ich kann hier Fullscreen-Programme starten, die also nur dieses Terminal benötigen, und ich kann ganz einfache, dumme Textprogramme starten, die einfach nur zeilenweise irgendwas ausschreiben. Vielleicht fange ich mal an mit einem ganz simplen Beispiel. Ich hatte ja schon gesagt, ich kann abfragen, wer ich bin. So, habe ich also das Kommando eingegeben, who am I? Das läuft halt so ab, ich schreibe diesen Befehl hin, also dieses Kommando, ich muss quasi das Kommando kennen, das ist klar, das ist immer das, was man als Einstiegshürde hat, ich muss erstmal eine Liste von Kommandos mir quasi hinlegen und muss wissen, für den Zweck das. Und wenn ich das kenne, dann tippe ich einfach dieses Kommando ein und wenn ich fertig bin, wenn ich der Meinung bin, ich habe die Zeile komplett beschrieben, dann drücke ich einfach die Enter-Taste. Und dann wird die Shell dieses Kommando hernehmen, sie wird es analysieren und wenn sie irgendwie was findet, wo sie sagt, ja, das weiß ich, was who am I ist, dann wird sie dieses who am I auch ausführen. In dem Fall hat sie es ausgeführt und das who am I selber ermittelt, mit welcher Nutzerkennung ich am System angemeldet bin und schreibt mir quasi meine Nutzerkennung heraus. Oder angenommen, ich möchte wissen, welche Zeitvorstellung hat das System? Da gebe ich halt einen Befehl ein, der heißt Date. So, da sehe ich jetzt, das ist das aktuelle Systemdatum, 15. März 1925. Also sowas kann ich machen. Oder wenn ich nicht weiß, auf welchem Rechner ich bin, dann habe ich ein Kommando, das heißt Hostname. Und so in dieser Form kann ich mich bewegen. Das wäre jetzt die absolut elementare Form. Sie sehen schon, der Terminal Emulator ist ganz friedlich. Der zeigt uns ganz am Anfang so ein Bereitschaftszeichen, man nennt das das Prompt. Der Prompt sieht je nach Nutzer verschieden aus, weil den kann man sich einstellen. Das habe ich lange dran getunt, wie ich das gerne haben möchte. Habe ich bei anderen ein bisschen geguckt, wie die das so machen. Also man hat hier eine ganze Menge Freiheitsgrade, diesen Prompt einzustellen. Der muss nicht überall gleich sein. Aber meistens ist es irgend so was, dass da so ein Dollar oder ein größeres Zeichen irgendwo steht. Und das bedeutet hier, lieber Nutzer, jetzt gib was ein. Es ist typischerweise so, wenn Leute das allererste Mal so eine Shell oder so ein Shell-Fenster sehen, dann sagen die, und, was passiert denn jetzt? Weil die erwarten einfach, dass das Ding was tut. Die erwarten vielleicht, dass ein Menü aufgeht oder irgendwas. Natürlich geht nichts auf. Sondern das ist halt, nur das wird gemacht, was Sie eintippen. Also der wartet jetzt einfach brav auf Ihren Befehl. Da ist jetzt quasi der Dienstbote, der das entgegennimmt, was Sie ihm zu sagen gedenken. Man kann nun logischerweise auch noch ein bisschen mehr hier angeben. Also zum Beispiel könnte ich jetzt mal sagen, ich möchte gerne wissen, wie viele Nutzereinträge sind denn auf dem System hinterlegt. Also wie viele Nutzer könnten sich theoretisch hier anmelden, wenn ich so eine Frage mal beantworten möchte. Dann muss ich zunächst wissen, dass die Nutzer typischerweise in Unix-Systemen in einer Datei abgelegt sind, die heißt passwd, also die Passwortdatei. So, stehen zwar keine Passwörter drin, aber es stehen die Liste aller Nutzer drin. Und diese Datei ist in der Regel also öffentlich lesbar, für jeden muss auch eigentlich so sein. Und die liegt im Verzeichnis etc, slash etc, wie etc. Und wenn ich das weiß, dann kann ich, und wenn ich dann ein entsprechendes Kommando kenne, immer sagen, dann zähl doch mal die Zeilen durch, wie viel in diesem Passwd drin liegen, denn dann kannst du sofort sagen, wie viel Nutzer hier eingetragen sind. Das mache ich so, indem ich ein Kommando rufe, das heißt WC, hat nichts mit dem Örtchen zu tun, sondern heißt hier in einem Fall Word Count, also ein Wortzähler ist das. Und den kann ich noch mit einem Parameter versehen, das sage ich, ich möchte nicht, dass du mir die Wörter zählst oder die Zeichen zählst, sondern ich möchte gerne, dass du mir die Zeilen zählst, wie Lines. Also gebe ich ihm die Option L an der Stelle an und jetzt schreibe ich dieses etc hin. Und da ich tippfaul bin, mache ich das in der Regel so, dass ich nur den Anfang notiere und dann Tabulator drücke. Und die Shell ist dann bei entsprechender Einstellung in der Lage zu schauen, aha, slash et, da gibt es also nur etc, also fügt sie mir das c und den slash automatisch ein. Das heißt, als der Tabulator gedrückt wird, es automatisch expandiert. Es ist jetzt immer eine Frage der Einstellung, ob ich da ein- oder zweimal den Tabulator drücken muss. Das kann man sich im Prinzip konfigurieren. Ich habe es so gemacht, bei mir reicht einmal, dann zieht er das durch. Und auch wenn es jetzt Mehrdeutigkeiten gibt, also wenn jetzt mehrere Verzeichnisse mit EDC begonnen hätten, dann hätte er mir halt eine kleine Liste rausgeschrieben und hätte mir gesagt, die hätte ich im Angebot, welche willst du denn? Also, dass ich nicht erst zweimal das bestätigen will, dass ich bei Mehrdeutigkeiten irgendwas haben möchte, sondern ich will es einfach immer haben. Aber das ist, wie gesagt, eine Feinheit. Und jetzt sagte ich schon, PassWD heißt das Ding. Jetzt bietet er mir an, es gibt also ganz viele PassWD-Dateien. Das schreibt mir die Shell jetzt schon mal raus. Und er hat mir das gleich bis dahin ergänzt, bis PassWD, braucht ihr das auch nicht tippen. Und das ist es genau. Alle anderen, die mit Punkt und irgendwas, die interessieren mich nicht. Das heißt also, wir haben jetzt in dem Ding, das steht hier, 14.832 Zeilen. Das heißt also, auf diesem System sind 14.832 Nutzeraccounts eingerichtet. Das heißt also, theoretisch könnten sich hier 14.832 Leute einloggen. Prinzipiell. So, manche, die sind gesperrt, da steht dann drinnen, die dürfen sich nicht einloggen, die sind nur noch so formal geführt. Aber egal. Also das wäre so eine ganz typische Geschichte, wie man eben auf der Shell operiert. Und das ist auch der Weg, wie man unterhalb der Grafik arbeitet. So, und jetzt kann ich natürlich zum Beispiel Folgendes machen. Ich könnte jetzt sagen, dass mich irgendwo dieses Kommando Hostname interessiert. Dann könnte ich das natürlich auch mal markieren. Also aus diesem Textfenster könnte ich das quasi mitnehmen. Gehe jetzt in meinen Browser, öffne mir hier einen neuen Tab, werfe jetzt beispielsweise dieses Kommando, was ich dort eingegeben hatte, ein und dann kommt hier im Endeffekt das, was Google dazu weiß. So. Das bedeutet, wenn ich also zum Beispiel einen bestimmten Befehl abgesetzt habe und der bringt eine bestimmte Fehlermeldung und mit der Fehlermeldung kann ich nichts anfangen, dann kann ich die zur Not auf die Maus nehmen und kann die einfach mal ins Google einwerfen. Das ist eine ganz typische Technologie, wenn ein neuer Fehler in der Software kommt, die man noch nicht kennt, dann versucht man das erstmal rauszubekommen, ob es da andere Opfer schon gegeben hat, die schon mal sich mit dem Problem beschäftigen mussten und die vielleicht schon gesagt haben, wie man das Thema löst. Also Sie sehen schon, man kann jetzt zwischen diesen Welten problemlos auch wandeln. Also das ist eben eine ganz normale grafische Applikation, die unterstützt eben auch sowas wie Markieren, wie das auch im sonstigen Grafik-Kontext der Fall gewesen wäre. Und das habe ich jetzt hier einfach mal eingesetzt. Gut. Erster kleiner Ausflug in die Shell. Also haben Sie mal gesehen, wie es praktisch funktioniert. Und wieder nochmal erinnert an die Sache, das tut nicht weh, das beißt nicht, man muss keine Angst davor haben. Und wenn man sich vertippt, na, was passiert denn da schon? Da sagt er, er kennt das Kommando nicht, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Also angenommen, ich hätte mir jetzt ausgedacht, was könnte ich mir denn ausgedacht haben, ist, ich will mal wissen, wie die Systemlast ist. Da gebe ich mal einen Systemlast. Nee, gibt es nicht, ist nicht. So liest man die Systemlast nicht aus. Da sagt er halt einfach Kommando nicht gefunden. Na gut, ist auch ein Wort. Dann weiß ich eben, muss ich weitersuchen. Oder wenn ich weiß, dass es das Kommando eigentlich geben muss, in dem Fall muss es das nicht geben, das ist bloß eine Erfindung von mir, dann muss ich halt schauen, ob es vielleicht nicht installiert ist. Das wäre dann noch eine Erklärung. Oder aber, ob es an der Stelle steht, wo es die Shell noch nicht findet. Und dann muss ich ihr vielleicht noch erklären, wo es liegt. Also wenn sie das jetzt nicht alleine findet, kann man ihr noch diverse Hilfsmittel oder Hilfestellungen geben, wo sie dann so ein Kommando also ausfindet. Okay, gucken wir mal noch mal ein bisschen hier in die Geschichte. Also was kann man starten? Ich hatte es schon behauptet, man kann also grafische Programme starten, man kann nicht grafische Programme starten, die aber Fullscreen arbeiten, also auf dem gesamten Terminal, auf dem gesamten Viereck. Oder man kann eben dann diese ganz einfachen Kommandozeilentools nutzen, Sie haben schon gesehen, die schreiben einfach der Reihe nach Text aus und dann kommt das nächste Bereitschaftszeichen und dann war es das schon gewesen. Also mehr passiert da nicht. Die sind also äußerst dümmlich, was die Ausgabe betrifft. Die machen da keinen großen Ruß, sondern die schreiben einfach der Reihe nach Zeilen aus und das gibt das Terminal uns dann an. Wir hatten es jetzt praktisch schon gesehen, hier steht es noch mal ganz kurz da, wie läuft das also prinzipiell ab? Sie starten also die Shell schreibt Ihnen einen Prompt heraus, Sie tippen Ihre Kommandozeile nach Herzenslust ein, die kann auch hammerlang sein, die kann mehrzeilig sein, je nachdem. Und irgendwann, wenn Sie der Meinung sind, jetzt ist es so, wie es sein soll, dann schicken Sie es mit Enter weg. Und wenn das alles stimmt, dann macht die Shell das, was es soll. Oder wenn Sie es falsch eingegeben haben, macht es eben so falsch, wie Sie es hingeschrieben haben. Oder wenn Sie es so machen wie ich mit dem Systemlast, was es nicht gibt, dann sagt sie Ihnen, das geht gar nicht. Aber danach ist er ganz brav, kommt wieder mit dem Prompt zurück und zeigt Ihnen an, jetzt können Sie das nächste Kommando eingeben. Also das ist eigentlich die Geschichte. Was man bei solchen Tools, die sich nicht ganz von alleine erschließen, immer gerne wissen möchte, ist ja, wie werde ich das alles wieder los? Jetzt kann ich so eine Shell rufen, wie kriege ich die wieder los? Also wie mache ich die wieder zu? Ja, solange das eine grafische Applikation ist, habe ich immer noch die Chance, oben rechts über das Kreuzchen zu gehen, also faktisch das ganze Fenster zu schließen, da bin ich sie los. Ich kann eine Shell aber auch über die Shell-Mittel selber beenden. Es gibt also ein Kommando, das heißt Exit, da wird die Shell beendet. Und im Normalfall ist es so, dass Sie einfach am Anfang einer so einer Kommandozeile Steuerung D eingeben, also Ctrl D. Und Ctrl D ist typischerweise das Zeichen End of File müsste es sein an der Stelle, ja genau. Und das ist auf jeden Fall die Kombination, mit der Sie so eine Shell im Normalfall wieder loswerden. Der merkt, also es sollen aufgrund dieses Steuerzeichens keine weiteren Eingaben folgen. Und das ist auch nur gut, dann kann ich mich auch beenden. Also so kommen Sie aus dem ganzen Ding raus. Das ist dann interessant, wenn Sie wirklich mal auf einer nicht-grafischen Oberfläche operieren. Also wenn Sie jetzt auf so einer textuellen Konsole operieren, dann ist ja das Problem, Sie haben kein Fenster, Sie haben auch kein Kreuz, über das Sie was schließen können. Das heißt, Sie müssen mit einem Befehl rausgehen. Und da empfiehlt sich eben, wie gesagt, entweder Exit oder Ctrl D. Und Was auch oft eine Frage ist, ja, wie kriege ich denn nun Hilfe? Nun weiß ich vielleicht schon, wie das Kommando heißt, ich weiß aber nicht, wie diese Option da heißt. Zum Beispiel, ich wusste, dass das das WC war mit dem Zeilenzählen, aber ich wusste nicht, dass die minus L die Option ist, die da genau das Zeilenzählen anordnet. Dann hat man immer die Möglichkeit, in die Online-Manuals zu schauen. Typischerweise war das im Unix so, dass man dafür das Kommando man hatte. Dann hat sich im fortlaufenden Geschehen noch ein zweites Kommando quasi installiert, das war also Info, können Sie also darüber aufrufen. So haben Sie immer die Möglichkeit, direkte Hilfeseiten anzufordern. Oder aber Sie starten, wie hier angegeben, mit minus H oder minus minus help. Das ist nicht ganz einheitlich, nicht alle Kommandos unterstützen das. Aber Sie können direkt das Kommando so aufrufen, dass Sie sagen, na, zeig mir doch mal deine Hilfe an. Also auch das Kommando ist in der Lage, einen Hilfetext auszuschreiben. Wir können uns das ja vielleicht noch mal ganz kurz anschauen. Ich lösche nochmal den Bildschirm. Also das ist auch immer so eine Frage gewesen, wie kriegt man das hin? Einfach STRG L im Normalfall. Dann haben Sie Ihren Bildschirm gelöscht. Das ist das ganze Terminal wieder quasi wie initialisiert. Ich sage mal menwc. Also ich möchte gerne ein Manual zu diesem Word-Counter haben. Und wenn Sie dann das entsprechend nach unten blättern, sehen Sie schon minus L oder in der langen Option minus minus lines, print eine new line counts. Also der zählt mir sozusagen, wie viel Zeilenschaltung er in der Datei gefunden hat und gibt mir eben nur das aus. Hätte ich das so nicht gemacht, hätte ich das quasi nicht hingeschrieben, dann hätte ich halt mehr, ich hätte diese Zahl trotzdem bekommen, hätte aber noch mehr Zahlen bekommen. Können wir uns gleich nochmal anschauen und da können wir noch eine andere Geschichte zeigen. Ich habe ja nun mal schon irgendwann dieses Word-Count eingegeben und im Normalfall bin ich ja faul und will das nicht nochmal hinschreiben. Also drücke ich die Cursor-Taste nach oben und gehe so weit zurück, bis ich an dieser Stelle bin. So, jetzt habe ich also faktisch mich in die Historie meiner eigenen Sitzung zurückbewegt, habe also geschaut, was dort für einen Befehl anlag bezüglich WC. Und jetzt war ja meine Idee, ich nehme mal dieses L weg. Also kann ich auch mit dem Cursor einfach reinrücken, Rückschritt-Taste benutzen und kann das wegschicken. Und da sehe ich, das kommt auch diese Zahl der Lines, aber es kommt dann irgendwo noch die Zahl der Wörter und auch noch die Zahl der Zeichen hinzu. Weil wenn ich das eben nicht will, dann müsste ich diese Option halt wieder setzen. Und ne, das darf ich eben nur genau nicht machen. Ich muss die Option immer fein mit Leerzeichen vom eigentlichen Kommandonamen trennen, weil sonst hätte er versucht, ein Kommando WC-L zu finden. Das gibt es natürlich nicht, sondern ich muss ihm sagen, WC ist das Kommando, L ist die Option, also bitte nur die Lines zählen und das eigentliche Argument ist die Datei, die er bitte zählen soll, also edc-passwd. Gut. So, das mal gesehen, wie das funktioniert. Hilfe haben wir so in etwa mal gesehen. Ich will es nur ganz kurz noch ein paar Beispielen zeigen, dass es durchaus Sinn machen kann, auch mal grafische Applikationen zu starten. Sie würden sich vielleicht die Frage stellen, warum soll ich eine grafische Applikation über die Kommandozeile realisieren? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das sinnvoll sein kann. Nehmen wir mal an, Sie haben eine ganze Reihe von Excel-Dateien oder eine ganze Reihe von irgendwelchen OpenOffice-Dateien. Und die möchten Sie mit einem Schlag öffnen, dann ist das ja meistens mit der grafischen Oberfläche nicht ganz so toll, beziehungsweise wenn Sie umgedreht rangehen und sagen, ich starte erstmal das OpenOffice oder ich starte irgendwie so ein Tool, gehe dann über den File-Dialog, dann muss ich jede einzelne Datei quasi anklicken und muss die öffnen in ein neues Fenster. Ich mache das in der Regel anders, ich gehe also in diesen Ordner hinein und sage dann einfach, wie zum Beispiel hier, OOffice-XLS. Das heißt also, ich sage dem System, ich starte das Kommando OOffice, das ist der interne Name für Libre oder OpenOffice. So wird es intern sowieso durch die Grafik gestartet. Letztlich steckt das dahinter. Und ich sage ihm, welche Dateien möchte ich. Ich sage alle, die mit .xls enden. Und dieser Stern ist so eine Sonderleistung. Der Shell, der bedeutet, alles, was vor dem Punkt steht, ist egal. Er nimmt alles rein. Das heißt also, die Shell guckt hinein in ihr aktuelles Verzeichnis und schaut nach, welche Dateien sich alle auf .xls sozusagen, also faktisch die mit .xls enden. Und die alle werden genommen, werden in eine Liste zusammengestellt und die werden dann dem Kommando OOffice übergeben. Und damit sind Sie mit einem Schlag in der Lage, Ihre gesamten Excel-Dateien aus einem Verzeichnis zu öffnen, zum Beispiel. Oder wenn Sie sagen, ich habe einen ganzen Rucksack von MP3-Dateien und die möchte ich jetzt der Reihe nach abspielen. So, das ist mPlayer, das ist so ein Abspielkommando, auf der Kommandozeile läuft das in der Regel ab. Und Sie sagen mit Stern.mp3 alle Dateien, die auf MP3 enden. Also das ist so eine recht komfortable Geschichte, um mal einfach nebenbei Musik zu hören, schnell mal einen Musikplayer zu starten. Oder Sie wollen sich einen ganzen Rucksack von Dateien anschauen. Und das machen Sie eben zum Beispiel dann hier mit EOG. EOG ist ein Bildbetrachterprogramm. Und da können Sie sagen, alle meine JPEG-Dateien in dem Ordner möchte ich sehen. Also sowas ist immer eine ganz bequeme Angelegenheit. Oder aber Sie haben auch ein grafisches Programm, dem Sie noch ein paar spezielle Eigenschaften entlocken wollen. Sie wollen also angenommen beim Firefox erreichen, dass der Firefox nicht einfach so aufgeht, wie er immer aufgeht, sondern dass er Ihnen einen Profilmanager zeigt, sodass Sie ein neues Profil anlegen können. Und dafür gibt es in der Regel auch bei diesen grafischen Programmen Optionen und wenn man die kennt, ist man relativ schnell dabei. Das heißt, wenn Sie also aufrufen Firefox-Profile-Manager, dann haben Sie automatisch diesen Profile-Manager an der Stelle in der Hand. Also solche Dinge können durchaus sinnvoll sein. Oder angenommen, Sie sagen, mich interessiert bei dem Firefox auch mal die Hilfe. Ich will einfach mal wissen, was würde der mir denn noch so anbieten können? Da steckt manchmal mehr dahinter, als man glaubt. Das können wir ja mal versuchen. Und da sehen Sie schon, dass der Firefox eine ganze Menge an Zusatzbefehlen letztlich oder an Optionen unterstützt. Und zum Beispiel könnte man gleich sagen, er soll die Fehlerkonsole öffnen. Sowas hier, JS-Konsole gibt es hier, einfach ein Befehl. Das heißt also, Sie könnten diese Optionen benutzen, wenn Sie die Kommandozeile verwenden. Und Sie könnten diese Sache dann auch so benutzen, dass Sie sagen, ich schreibe da ein kleines Skript. Und in dem kleinen Skript steht dann halt einfach drin, Firefox minus diese Option. So, also sowas wäre denkbar. Bloß mal so als Beispiel. Also das macht durchaus auch Sinn, grafische Applikationen zu starten. Oder angenommen, Sie wollen einen Rucksack von PDF-Dateien öffnen mit einem nicht standardisierten PDF-Betrachter. Auch dafür kann sowas gut sein. Also ich bin eben ein Typ, ich benutze die Shell im Standardfall und gebe eben das Kommando ein. Da muss ich eben nicht über irgendwelche Dialoge gehen mit Öffnen mit und mich damit rumschlagen, was das System mir vorschlagen würde, sondern die Denkweise ist andersrum. Ich starte das Programm und parametriere das Programm, indem ich ihm die ganzen Dateien gebe, die ich gerne aufgemacht hätte von ihm. Zweite Geschichte. Statt von Fullscreen-Programm. Das kann ich Ihnen ja mal zeigen. Also eine ganz typische Geschichte ist, dass man natürlich Editoren benutzt. Und einer der Standardeditoren von Unix-Systemen ist der sogenannte VI. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, visuell. Es gibt einen anderen großen Editor, das ist der sogenannte Emacs. Das sind also Programme, die schon den gesamten Bildschirm benutzen, um faktisch mit einem Cursor durch Ihren Text durchzugehen, aber die keinerlei Grafik zwingend benötigen. Wenn ich also jetzt Folgendes machen würde, ich würde jetzt einfach sagen, ich starte mal so ein VI und ich starte mal diese PassVD-Datei, die ich hier habe, dann bekomme ich nämlich genau diese 14.832 Zeilen und ich schreibe es mal so rum hin, dass er bitte nur eine Zeile auf der physischen Zeile auch präsentiert. Und damit bin ich jetzt in der Lage, durch diese Passwortdatei durchzugehen. Das heißt also, ich könnte mich jetzt auch selber mal suchen hier drin. Das würde auch funktionieren. So, das wäre jetzt mein Eintrag. Also so stehe ich jetzt in diesem PassVD-File drin. Und Sie sehen schon, ich kann also mit diesem Fullscreen-Editor auf dem gesamten Bildschirm operieren, aber es ist alles im Terminal. Das heißt also, auch dieser VI wäre benutzbar, wenn keine Grafik hier auf der Maschine läuft, weil der einfach mit so einem schlichten Terminal umgehen kann. Der ist in der Lage, genau solche Tools wie so ein Terminal, entweder so ein virtuelles Terminal oder eine SSH-Verbindung oder eben hier so ein grafisches Ding zu benutzen. Das heißt, damit ist man wiederum unabhängig von der konkreten grafischen Ausgestaltung der Maschine. Oder, man glaubt es vielleicht gar nicht, man kann sogar seine E-Mail lesen mit solchen Tools, das ist meine E-Mail, Sie sehen also schon, auch das Ganze läuft irgendwie kommandozeilenorientiert, oder nee, sagen wir nicht kommandozeilenorientiert, das läuft Fullscreen-mäßig ab, aber im Terminal. Das heißt also, das, was ich jetzt hier geöffnet habe, ist der Index meiner Mails. Ich sehe also, ich habe irgendwie 9.15 Uhr von dem Autor LCD47 über eine Mailingliste eine Mail bekommen, wo es um irgendeinen TermCap-Support geht. Das ist die Entwicklerliste von diesem Vim, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, da sind immer die Entwickler aktiv, die schreiben dort immer irgendwelche Dinge. Und hier ist zum Beispiel das Wort TermCaps, das ist reiner Zufall, dass das hier benutzt wird. Das sind die sogenannten Terminal Capabilities. Da gibt es quasi eine Datenbank, wo drin steht, was so ein Terminal kann. Und das liest dann dieser VI aus und dann weiß er, wie er sich auf diesem Terminal zu bewegen hat. Dann weiß er einfach, wie er einen Cursor positionieren kann, dann weiß er, wie er eine Zeile weglöschen kann und ähnliche Dinge mehr. Also Sie sehen schon, so kann man im Endeffekt auch seine E-Mails lesen. Ich bin also nicht an ein grafisches Programm gebunden, ich brauche kein Thunderbird. Wenn ich eben schnell in diesem Szenario, was ich Ihnen beschrieben habe, ich schalte auf eine textuelle Konsole um und logge mich dort ein, wo der Kollege eigentlich das Gerät gesperrt hat, dann kann ich trotzdem schnell meine E-Mails lesen, weil ich eben kein Thunderbird benutze, sondern weil ich dieses Ding verwende. Ist möglicherweise aus Ihrer Sicht prähistorisch, ist aber für den, der es also regelmäßig bedient, ein unheimlich schnelles und leistungsfähiges Tool. Also das ist so eine zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte hatte ich Ihnen ja gezeigt. Das wäre also die Frage der eigentlichen Kommandozeilenprogramme, die dafür gedacht sind, in der Kommandozeile verwendet zu werden. Hostname, Date hatten wir gesehen. Ich hatte ja noch ein anderes Beispiel angegeben. Ich hatte noch ein Kalenderprogramm. Also Sie können jederzeit auf Unix mit Cal den Kalender abrufen und der Kalender geht weit zurück. Also wenn Sie jetzt wissen müssten, welcher Wochentag der 17.03.541 war, weil da gerade eine entscheidende Schlacht stattgefunden hat in der Geschichte oder was auch immer, dann ist dieses Tool in der Lage, Ihnen diese Frage zu beantworten. Und Sie können das Tool eben parametrieren, indem Sie die Jahreszahl angeben, die Sie wissen möchten, vielleicht sogar den Monat können Sie angeben. Und Sie können dann zum Beispiel sagen, ob Sie gerne bei der Darstellung des Ganzen den Sonntag in der linken Spalte hätten oder in der rechten Spalte. Also dass die Woche von Montag bis Sonntag oder von Sonntag bis Samstag gehen soll. Also solche Möglichkeiten haben Sie, das hier entsprechend einzustellen. Können Sie mal ausprobieren auf Ihrem eigenen System. Die Beispiele sind ja alle im Netz zu finden. Oder aber Sie haben zum Beispiel vor, wie es uns mal ging, für eine Webpräsenz eine ganze Menge von JPEG-Bildern auf eine gewisse Größe umzurechnen. Und da gibt es aus einem Grafikpaket, das sich Image Magic nennt, ein Tool, das nennt sich Mogrify, so ein Kommandozeilentool. Und das hat eine Option Resize. Damit können Sie faktisch ein Bild einfach auf eine neue Größe umrechnen. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie 100 Bilder umrechnen müssen und Sie müssten das grafisch tun mit ich öffne, ich stelle also in meinem Grafikprogramm ein, Resize, ich speichere wieder ab, eventuell sagt er dann noch, willst du das auch wirklich überschreiben, lieber Nutzer, weil es gibt schon und so weiter, dann ist das natürlich irgendwo eine Arbeit für einen, der also nie gefolgt hat, sage ich mal. Und das muss man sich ja nur nicht antun. Also die Kollegin, die das konkret machen wollte, die hat also händeringend damals nach einem Tool gesucht, hat mich gefragt, Webmasterin, und da habe ich gesagt, nee, da brauchst du nicht also händisch hingehen mit GIMP oder mit irgendwelchen Späßchen, sondern da gehst du halt hin und rufst Mogrify und dann ist die Sache gut. Ich mache das dann auch in der Regel so, wenn mich Nutzer danach fragen, dann entwickle ich ein kleines Shell-Skript oder schreibe einen kleinen Befehl auf, schicke denen das per Mail und sage, nimmst diesen Befehl und dann sollte das alles funktionieren. Zeigt auch diese Tatsache, man kann es sehr schön dokumentieren. Wenn Sie mal überlegen, wenn Sie ein Grafiktool beschreiben müssen, das ist kompliziert. Also Sie müssen dann immer schreiben, gehen Sie in das Menü, gehen Sie dahin, setzen Sie den Klick, dann ist es vielleicht bei eben anders eingestellt oder was auch immer. Also das ist immer ein bisschen ungünstig. So kann man es doch recht kompakt dokumentieren. Also das mal von der Seite her. Bedienkomfort hatte ich Ihnen schon ganz kurz versucht zu zeigen. Ich hatte also mit der Cursor-Taste bin ich nach oben gegangen und konnte dann mit der Cursor-Taste auch in der Kommandozeile drin rum operieren. Ich zeige es Ihnen vielleicht nochmal ganz kurz, dass Sie es mal sehen. Also ich gehe nochmal zurück zum Beispiel zu dieser Zeile und kann also jetzt mit den Cursor-Tasten einfach nach links und nach rechts gehen. Ich kann mit Ctrl-A und Ctrl-E in den Anfang und ins Ende springen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt ganz gar nicht zufrieden bin mit dem, was hier passiert, dann kann ich eins machen. Ich kann mit Ctrl-XE einen externen Editor starten. Und dann kann jeder einen Editor seiner Wahl angeben. Und ich natürlich, VI-Fan, wie ich nun mal bin, habe ich mir ein VI eingestellt, also dieses Tool, was ich vor uns schon hatte, um die Passwd selber anzuzeigen. Jetzt wird der VI benutzt, um mein Kommando anzuzeigen. Und jetzt könnte ich dieses Kommando natürlich jederzeit auch editieren. Und da könnte ich sagen, nein, ich will also nicht den VI hier aufrufen, sondern ich möchte gerne eine Suche absetzen nach meinem Namen, sage ich mal, in dieser Datei. Dann habe ich also aus diesem Kommando, das ich schon mal eingetippt hatte, jetzt den Editor gestartet, der hat quasi das Kommando übernommen. In dem Editor tausche ich jetzt die Dinge aus, die ich austauschen möchte. Da habe ich alle Mittel zur Wahl, die eben so ein Editor anbietet. Das ist ein hochleistungsfähiges Tool. Und jetzt brauche ich das bloß noch abzuspeichern. Und dann setzt er genau dieses Kommando, was ich zuletzt im Editor stehen hatte, ab. Ich schmeiße das also in die Shell zurück. Und was sehe ich? Ich sehe meinen eigenen Eintrag aus der Passwd-Datei. Also das sind so die typischen Techniken, wie man eben arbeitet. Und das können Sie sich vorstellen, wenn das jemand gut kann, ist er wirklich schnell auf der Sache unterwegs. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mit meinen Kollegen zusammenarbeite, also mit den nicht-technischen Kollegen, die fangen dann an, ihren grafischen File-Manager zu starten und suchen dann irgendetwas. Bis die gestartet und gesucht haben, bin ich schon längst dort und habe das File gelöscht. Also es ist einfach so. Muss man mal klar so sagen. Das wäre vielleicht so ein bisschen die Motivation, wo man sagt, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo es sich lohnt, eventuell die Dinge mal anzuschauen. Gut, es gibt dann noch ein paar mehr, also Wortvervollständigung hatte ich Ihnen auch schon gezeigt, Tabulator, also der ergänzt dann einfach immer frisch fröhlich, was es dort gibt. Das macht er nicht nur mit solchen Pfeilnamen, das macht er auch mit Variablennamen und ähnlichen Dingen mehr. Will ich jetzt nicht in Gänze darauf eingehen, Sie wissen einfach, es wird Ihnen mit dem Tabulator ganz viel abgenommen. Und es ist programmierbar. Also wir haben dort noch so ein Zusatzpaket geladen, das wird zentral gepflegt, das nennt sich Bash Completion. Und der kriegt immer raus anhand der Kommandos, was er Ihnen anbieten möchte. Also wenn er zum Beispiel sieht, Sie wollen mit einem Kommando auf einen anderen Rechner springen, da bietet er Ihnen Rechnernamen an. Oder wenn er sieht, Sie wollen ein Archiv auspacken, weil Sie irgendwie ein Auspackprogramm gestartet haben, wie ein Zip oder sowas, dann bietet er Ihnen nur noch die Archive an, weil es ja sonst keinen Sinn macht, was anderes anzubieten. Das ist meistens schön, manchmal etwas lästig und da muss man halt ein bisschen nachhelfen. Wenn er also Dinge versteckt, wo er der Meinung ist, die brauchst du jetzt nicht, lieber Nutzer, und ich bin auch der Meinung, ich brauchst du doch, dann muss ich eben mal ein bisschen nachhelfen. Zum Beispiel, indem ich den richtigen Namen auf die Maus kopiere und den einfach einwerfe. Auch das kann ich Ihnen nochmal zeigen. Es steht mir ja jederzeit frei, zum Beispiel mal Folgendes zu machen. Ich schreibe einfach hin History. So, da sehe ich meine gesamten Befehle, die ich in dieser Sitzung abgefahren habe. So, also ich brauche mich nicht von Hand erinnern, was ich da nur wohl gemacht habe. Ich muss auch nicht hier durchgehen, sondern ich kann mir das einfach mal als ein Listing angeben. Und Unix-Konzept, alles ist Text. Ich kann den Text natürlich auch benutzen. Ich kann Verschiedenes damit machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja Gott, wie viele Zeilen habe ich denn gehabt? Also könnte ich wieder diesen Word-Counter ansetzen, da sagt er, 16 Zeilen hat es hier drin gehabt. Oder was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich jetzt in der History eine ganze Menge von Befehlen ausprobiert habe, da ist viel Schrott dabei, Sachen, die schiefgegangen sind, aber sind eben auch wirklich Perlen dabei, wo ich sage, jetzt hast du mal einen Befehl zusammengestellt, der genau das tut, was du da willst. Dann mache ich einfach Folgendes, dann nehme ich diese History und speichere mir das in eine Datei H. So, zack. würde man denken, was soll denn jetzt das mit dem Größerzeichen und so weiter. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, die Programme sind in der Regel Filter, die schreiben auf die Standardausgabe, aber ich bin von der Shell aus in der Lage, die Standardausgabe in eine Datei umzulenken. Und das geht mit dem Größerzeichen. Und da kann ich mit jedem Aufruf festlegen, wohin die Daten gehen. Und das interessiert das Programm History nicht die Bohne. Das Programm History schreibt auf die Standardausgabe. Das muss überhaupt nichts von der Datei H wissen, sondern nur die Shell muss dafür sorgen, dass das so organisiert wird. Und dann ruft die das History in einer Form, sodass das am Ende in der Datei H landet. Das heißt, ich könnte jetzt mit dem VI hingehen und könnte diese History starten und da sehen Sie, da habe ich genau diese Befehle wieder. Und jetzt könnte ich sagen, na gut, die Nummern interessieren mich nicht, das Datum interessiert mich nicht, das alles kann ich wegschmeißen, also mache ich hier von mir aus einen rechteckigen Block, markiere mir das und schmeiße das alles weg. So, jetzt habe ich nur noch die reinen Befehle da drin stehen. So, und wenn ich sage, also ja, das WHOAMI würde mich interessieren, das würde mich interessieren und dieser Word-Counter würde mich interessieren. Der Rest ist alles uninteressant, entbehrlich. Dann hätte ich jetzt hier die Chance, die Befehle aus der History mir dauerhaft aufzuheben, die mich interessieren. So, mache ich jetzt mal. Starte es nochmal zur Kontrolle. Ja, WHOAMI, Date, Hostname, WC-L. So, jetzt könnte man sagen, das ist jetzt meine kleine Dokumentation. Jetzt könnte ich die in verschiedener Form verwenden. Ich könnte jetzt mal Folgendes machen. Ich rufe ein nächsten Programm auf, was mir die einfach mal auf den Bildschirm schreibt. Gibt es ein Tool, das nennt sich CAT. Das Tool CAT heißt eigentlich Concatenate, zusammenketten, weil es eigentlich dazu da ist, mehrere Dateien einfach hintereinander zu ketten. Also einfach der Reihe nach die Zeilen hintereinander zu pappen. Aber wenn ich nur eine Datei angebe, dann pappt die Datei mit nichts hintereinander. Also kommt genau die Datei raus. Und das Ergebnis wird immer auf die Standardausgabe geschrieben. Also kann ich mit CAT und dem Pfeilnamen jederzeit mir erstmal schnell eine Datei auflisten lassen. Ist die nicht zu lang, ist das durchaus handlich. Bei 16.000 oder 14.000 Zeilen wird die Geschichte etwas anstrengend, weil dann kriegen Sie 14.000 Zeilen über den Bildschirm rollend und irgendwie können Sie die nicht angucken. Also da müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Aber bei so einer kurzen Datei durchaus gut. Und jetzt könnte ich sofort sagen, na okay, das ist jetzt eine Dokumentation. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich mache jetzt mal hier dreimal klicken. Damit ist auf der Maus genau die Zeile und die lasse ich einfach mit Durchdrücken des Rollrads fallen. Und dann habe ich genau diesen Befehl ausgeführt, weil der jetzt auf dieser Zwischenablage liegt und dort kann ich den jederzeit in die Sache wieder einfügen. Also ich kann mit der linken Maustaste hier Dinge markieren, entweder mit Doppelklick oder mit Ziehen oder so und kann das dann jederzeit mit der Maus, mit dem Rollrad quasi mit der mittleren Maustaste fallen lassen. Jetzt habe ich das Enter nicht mitkopiert, muss ich das Enter also eingeben. Sie sehen, ich kann die Befehle aber wunderbar für mich selber zum Dokumentieren aufheben und kann die dann partiell auch wieder aus der Liste einfach mit der Maus rauskopieren. Das ist eine Form, wie ich es nachnutzen kann. Wenn ich aber das Gesamte nachnutzen möchte, ist es noch viel einfacher. Dann mache ich Folgendes, da schreibe ich in Bash, H, Schning. Und dann hat er das alleine gemacht. Weil, wenn ich der Bash, also diesen Kommandozeileninterpreter, der sowieso schon läuft, wenn ich den nochmal explizit starte über sein eigenes Kommando, der heißt halt Bash, dann kann ich ihm noch einen Pfeilnamen angeben und dann ist das für ihn das Signal, dass er diese Datei einlesen, als Bash-Befehle interpretieren soll und ausführen soll. Und dann führt er genau die Befehle aus. Und da können Sie jetzt sagen, am Ende dieser Veranstaltung, Sie haben heute dem Erstellen eines Shell-Skripts beigewohnt. Wir haben also jetzt ein erstes kleines Shell-Skript, was aus 4 Kommandos besteht, haben wir selber erstellt. Sie haben gesehen, wie einfach das war. Ich habe das einfach aus meiner History rauskopiert. Ich hätte das auch nicht mit der Umlenkung machen müssen. Ich hätte mir jetzt auch zeilenweise die Dinge aus der History rauskopieren können und die dann einfach in den Editor einfügen können. Das wäre also genauso gegangen. Also Sie sehen, so eine Sache ist durchaus recht schick. Gerade am Ende einer Sitzung, wie gesagt, wenn ich viel gemacht habe, wenn ich weiß, dass sind allerhand nützliche Befehle entstanden, dann dokumentiere ich mir die einfach, indem ich die einfach aus dem Kommando History in den Pfeil schreibe, mir mit dem VI dann den Unfug rauswerfe, den ich nicht haben möchte, also vorne die Datumsangaben und so weiter, oder die Befehle, die mich nicht interessieren. Und so kann ich mir relativ schnell Skripte zusammenstellen, die ich dann fürs nächste Mal benutze. Also ich probiere das oft interaktiv aus, mache das also hier auf der Kommandozeile, trainiere dieses, trainiere jenes, bis es geht. Und wenn es dann geht, dann hebe ich es mir halt in dieser Form auf. Also diese Chance hätten Sie jederzeit. Gut, Kommando History. Es gibt auch noch ein paar andere hübsche Sachen, brauchen wir nicht alle zu diskutieren, denke ich. Scripting haben wir gesehen. Ich habe noch ein anderes Beispiel hier angebracht. Ich wollte mal skripten, das Wissen, wie kriege ich einen Nutzer raus. Ich habe Ihnen vorhin gezeigt mit dem Kommando grep, haben wir schon mal meinen eigenen Namen gesucht in dieser Passwd. In dem Fall habe ich mein kleines Skript in der Richtung geschrieben, dass ich gesagt habe, am Anfang möchte ich das Argument 1, das wird also symbolisiert durch $1, was das Skript bekommen hat, möchte ich auf die Variable Nutzer ablegen. Das heißt also, wenn ich dieses Skript, so wie es hier existiert, unter einem bestimmten Pfeilnamen ablege, sagen wir Suche Nutzer, und rufe das auf, dann kann dieses Skript nachschauen, ob hinter diesem Suche Nutzer auf der Kommandozeile noch Argumente angegeben sind. Wenn die angegeben sind, kann er die übernehmen, zum Beispiel das erste Argument eben durch $1, und kann die Variablen intern zuweisen. Also die Shell ist ja, hatte ich gesagt, programmierbar. Und sie ist damit also auch in der Lage, Variablen, also veränderliche Größen anzulegen und entsprechend zu ändern. Und ich würde mir also hier eine Variable anlegen, die nenne ich einfach Nutzer und da übernehme ich das erste Argument. Gibt es das nicht, übernimmt er nichts, ist das Ding leer. Und das ist dann der zweite Teil. Hier mache ich einen Test. Jetzt frage ich, ob der Nutzer, also der Inhalt, das sagt das hier, dieses Dollar Nutzer, also der Inhalt der Variable Nutzer, ist der leer, ist der Zero, also das sagt dieses Z. Und dass ich testen möchte, das sagen diese zwei putzigen Klammern. Also diese putzigen Klammern drücken quasi einen Test aus. Der Test hat bestimmte Optionen, zum Beispiel Test auf leer, auf leerer Zeichenkette, das wäre also minus Z. Und dann gebe ich die Variable an mit einem Dollar davor, dass ich sage, der Inhalt der Variable Nutzer, der interessiert mich. Und wenn der leer ist, dann hat mir der Nutzer auf der Kommandozeile keinen Nutzernamen angegeben, da steht also dann nicht da hot oder je nachdem, wie das Nutzerkennzeichen heißt, dann muss ich es einfach abfragen. Dann macht die Shell folgendes, oder in dem Fall macht das Skript folgendes, es startet ein Kommando read, das ist ein eingebautes Kommando in der Shell und dieses read liest jetzt von der Kommandozeile, schreibt sogar noch so einen kleinen Text raus, NKZ wie Nutzerkennzeichen, Doppelpunkt und dann liest es das ein. Und wenn es das dann hat, dann geht es in das eigentliche Suchen. Das eigentliche Suchen ist faktisch das Kommando grab. Ich hatte vorhin das fgrab genommen, das sind nur Feinheiten, also grab ist im Prinzip Standard-Suchtool unter Unix. Und ich sage schon, wo ich suchen möchte in der Datei etc/passwd. Und hier sage ich an, was ich suchen möchte. Also suche ein Muster in der oder in den Dateien. Also ich kann dort eine ganze Reihe von Dateien angeben und dort kann ich also nach diesem Muster suchen. Und ich sagte ja schon, das ist nicht nur eine simple String-Suche, also eine einfache Zeichensuche, so wie ich es hinschreibe, sondern ich bin in der Lage, noch Feinheiten zu formulieren. In dem Fall habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass das, was ich suche, am Zeilenanfang steht. Das ist ausgedrückt über dieses Dach, nennt sich ein sogenannter Anker. Anker verankert am linken Rand der Zeile. Also ich suche nur Angaben, die links an der Zeile, also am Anfang stehen. Das habe ich damit ausgedrückt. Dann habe ich hier das $Nutzer, das ist also faktisch der Inhalt der Variablen, die ich eingegeben habe, also zum Beispiel eben dann Hot oder Otto oder je nachdem, wie die Nutzerkennzeichen heißen. Und danach muss noch ein Doppelpunkt kommen, weil die PassWD so aufgebaut ist. Das gucken wir uns gleich nochmal praktisch an, dass ihr das dann sehen. Aber so erstmal ist die grundsätzliche Idee. Und dieses Skript habe ich natürlich irgendwo auch abgelegt. Wenn ich es dann noch finde, dann kann ich es Ihnen zeigen. Und da müsste ich Ihnen jetzt erstmal zeigen, wie komme ich dahin. Ich habe das irgendwo, glaube ich, abgelegt unter einem Ordner, der da heißt Chemnitzer Linux-Tag. Genau. Und da sehen Sie schon mal jetzt ein Kommando, mit dem ich mich durch den Dateibaum bewege. Ich bin also jetzt von dem Verzeichnis, wo ich gestanden habe, das war mein eigenes Home-Verzeichnis, mit einem Kommando, das heißt CD wie Change Directory, in ein Unterverzeichnis abgestiegen. Es ist also so, dass ich, wenn ich mit der Shell mich bewegen will, immer dann die Befehle auch geben muss, dass ich sage, ich möchte dahin wechseln. Das, was Sie als File-Manager kennen, das ist entsprechend anders, das können wir ja mal dagegen legen. Sie kennen wahrscheinlich sowas. Und da sehen Sie Ihre ganzen Ordner und da sehen Sie auch den Ordner CLT. Hier ist er. Und da kann ich draufklicken und dann komme ich da hinein. Also das ist eine Möglichkeit, wie man es grafisch tut. Und diese Operation, dass Ihnen das angezeigt wird, dass Sie beim Klick hineinwechseln, dass Ihnen wieder angezeigt wird, das müssten Sie in der Shell alles separat zusammensetzen. Sie haben ja gesehen, ich habe nichts anzeigen lassen, ich habe einfach gewusst, dass ich diesen Ordner habe und bin daher hineingegangen. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich nochmal eine Stufe quasi zurückgehen müssen in mein Home-Verzeichnis, hätte mir das erstmal auflisten lassen müssen. Können wir nochmal machen. Ich gehe also, gehe mit CD, gehe ich zurück. So, jetzt bin ich in meinem Home-Verzeichnis. Wenn ich CD nur alleine eingebe, springe ich immer in mein Home-Verzeichnis zurück. Habe ich immer einen definierten Rücksprungpunkt. Und jetzt könnte ich hier drin LS angeben. Und da listet der mir einfach der Reihe nach meine ganzen Einträge auf. Nicht ganz so hübsch vielleicht wie in der Grafik. Wenn man den Funk nicht ganz so groß stellt, sieht man das auch ein bisschen schöner formatiert, dann hat man einen besseren Überblick. Aber wenn man hier nach oben kurbelt, sieht man irgendwo mal hier dieses CLT. Und wenn ich das also weiß, dann kann ich nochmal diesen Befehl einsetzen, cdclt. Jetzt mache ich hier mal ls und da sehe ich genau diese Einträge, ch07, Zählschleife, was weiß ich. Und jetzt gucken wir nochmal in die grafische Gegendarstellung und da sehen wir das genauso von ch07 bis Zählschleife. Das heißt, das ist der gleiche Blick aufs gleiche Verzeichnis, nur eben mit Shell-Mitteln. Und bei Shell muss ich das jedes Mal wieder befehlen. Ich muss also sagen, CD, da gehe ich hinein und dann muss ich machen LS, wie List, list es mir auf, zeig es mir an. Also das hätte ich jetzt in dem Fall mal gemacht. Und hier sehe ich nun genau dieses Skript, was ich Ihnen versucht habe zu erklären. Ich sehe dieses Suche Nutzer. Ich starte das wieder mit meinem Editor VI, um es nochmal zu präsentieren. Es steht wirklich das drin, was Sie auf der Folie gesehen haben. Und dieses Skript möchte ich jetzt gern verwenden. Jetzt möchte ich also einfach mal nach mir suchen. Mein Nutzerkennzeichen ist HOT. Also würde ich jetzt zum Beispiel sagen können, ich kopiere mal mit der Maus diesen Befehl hier nach unten und schreibe mich dahinter. Und da sagt er mir, nee, das finde ich gar nicht. Da denke ich, na, das ist jetzt aber ein Ding. Ich habe doch das suchende Nutzer vor mir. Ich sehe es doch hier und die Shell ist nicht gewillt, das auszuführen. Die ist wahrscheinlich bockig oder hat sonst keine Lust oder was auch immer. Nee, ganz so ist es nicht. Sondern die Shell hat eben eine bestimmte Vorstellung, wo Programme liegen. Also wo Kommandos liegen, die sie sucht, wenn sie auf der Platte irgendwo umherliegen. Und das wird eingestellt über eine Variable, die nennt sich Path, wie der Pfad. Und dort steht in der Regel das aktuelle Verzeichnis nicht drin. Aber sie müsste ja aus dem aktuellen Verzeichnis die Daten holen, weil wir sind ja genau da, wo das hingehört. Und das schreibt man deshalb in der Regel nicht rein, dass man nicht automatisch mal irgendwo ein Programm startet, was bei einem gerade rumliegt und dann völlig falsche Effekte bekommt. Also nicht, dass man zufällig ein Skript hinterlegt, was so heißt wie ein Systemkommando, dann startet man aus Versehen dieses, meint das aber gar nicht und wundert sich, dass dann Copy nicht kopiert und man wundert sich, dass LS nicht auflistet und man wundert sich, dass CD nicht CD macht oder was auch immer. Das will man also vermeiden mit diesen Dingen. Das heißt also auf der anderen Seite, ich müsste jetzt der Shell eine kleine Hilfestellung geben und müsste sagen, du musst das jetzt mal aus dem aktuellen Verzeichnis ausführen. Ist gar nicht schwierig, kriegen wir hin. Wir nehmen die Cursor-Taste, gehen also wieder eins nach oben. Ich gehe jetzt nach vorn und schreibe davor Punkt Schrägstrich. Dann sieht man ja, dass das ein relativer Pfad ist. Also faktisch ein Pfad, der im aktuellen Verzeichnis beginnt, Punkt. Dann ist so ein Schrägstrich drin, das ist der typische Trenner für die einzelnen Stufen in so einem Dateibaum im Unix, Linux. Beim DOS-Windows haben wir Backslash, hier haben wir halt Slash, aber die waren eher da, also die hatten das eher erfunden. Microsoft hat das dann faktisch irgendwie nachgebaut und dann als intellektuelle Leistung das Ding nach links gelegt. Also die hatten das nach rechts halt schon, so war es ursprünglich, also die hätten quasi das Patent drauf. Also in dieser Form kann ich es angeben und siehe da, dann funktioniert es. Wenn ich ihm also sage, wo er das Skript findet, dann findet er das auch, dann macht er das auch brav. Und er hat jetzt in dem Fall schon mein Nutzerkennzeichen übernommen gehabt, weil ich das eben gleich auf der Kommandozeile angegeben habe. Das bedeutet, wenn wir nochmal kurz in das Skript schauen, auf dieser ersten Zeile ist tatsächlich dieses $1 mit dem HOT belegt gewesen, weil es eben auf der Kommandozeile da stand und ist damit in die Variable Nutzer hineingeflossen. Also dann war es einfach da. Jetzt mache ich das mal anders, jetzt mache ich es mal ohne das. Also dann würde ja der zweite Teil greifen. Ich nehme also dieses HOT weg. So, und dann ist es wirklich so, da stellt er fest, Nutzer nicht angegeben, jetzt muss ich fragen. Da kommt dieses Read zum Vorschein und jetzt liest die Shell halt einfach ein. Jetzt frage ich mal nach meinem Freund Otto und da sagt er mir, ah ja, der Otto-Normalverbraucher, da ist es ja auch installiert und das ist unser Tested-Spielnutzer. Man braucht ja immer mal irgendeinen Nutzer, der man nicht selber ist, dass man einfach mal Dinge ausprobieren kann mit nicht seinem eigenen Account. Administratoren haben ja in der Regel immer das Problem, dass sie relativ viele Privilegien haben. Wir merken also manchen Fehler gar nicht, weil bei uns geht es ja, aber beim Nutzer geht es halt nicht. Und das ist immer ein guter Punkt, wenn man nochmal einen normalen Nutzer nimmt, der also keine Privilegien hat und man einfach mal ausprobiert, wird es auch für den funktionieren, bevor wir Dinge halt einfach ausrollen für unsere Kundschaft. Ja, also das wäre jetzt sozusagen ein Shell-Skript mit und ohne Argument. Also jetzt haben wir schon mal gesehen, wie man ein Argument verwalten könnte. Das ist relativ einfach, $1, so erstes Argument. Man kann es ein bisschen komplexer machen. Habe ich mal eine Schleife geschrieben. Ich will das nie unbedingt jetzt alles durchexerzieren mit Ihnen. Ich habe einfach mal irgendwann selber den Wunsch gehabt, ich hatte mir eine CD digitalisiert und da hat mich speziell ein Sänger interessiert, das war der Herr Monti und der hat dort die Rolle gesungen des Oronte. Kommt aus Alcina von Händel, aber egal, also das ist eine Oper. Und da wollte ich einfach mal erreichen, dass ich mir nicht all das andere anhören muss von all den anderen Sängern, die noch da waren, sondern ich wollte genau gezielt die Dinge von dem Herrn Monti, wo der den Oronte singt. Und da habe ich mir einfach mal so ein Konstrukt gebaut. Also irgendwo hier drinnen, wenn Sie scharf reinschauen, sehen Sie schon, hier steckt irgendwas von Oronte und Monti drin. Genaue Syntax muss uns jetzt nicht wirklich interessieren. Also es ist so, irgendwie, ich kann sagen, entweder Oronte oder Monti, sogar mit großem und kleinem O geschrieben, völlig egal. Und ich habe so eine schöne Konstruktion, wo ich sage, also hier in allen Unterverzeichnissen, alle Namen, wo das irgendwo in der Mitte vorkommt. Also das soll das quasi ausdrücken. Und dann wird hier von diesem ganzen Konstrukt wird eine Schleife durchgelaufen. Das heißt also, alle diese Namen, die auf dieses Muster passen, das ist irgendwas mit Oronte und Monti zu tun haben, die würden dann der Reihe nach dem M-Player zugeführt, also diesem Abspielprogramm auf der Kommandozeile. Das kann also einfach deine Sounddatei abspielen. Und wenn das dann fertig ist, dann habe ich natürlich das einmal gehört, aber wenn das doch so schön war, möchte ich das vielleicht auch länger hören oder so lange hören, bis ich die Nase voll habe von dem Ganzen. Und da habe ich mal halt außenrum noch eine Schleife gebaut, die heißt dann While True. Das heißt also, die ist immer wahr, die läuft immer, das ist eine Endlosschleife und die macht genau das. Das heißt also, ich habe endlos etwas laufen und das ist endlos, was da läuft, ist einfach, gehe alle Files durch, die irgendwie den Namen Oronte oder Monti haben und spiele mir die mit einem M-Player vor. Also auch sowas kann ich hinschreiben. Das habe ich eine Zeit lang dann von Hand hingetippt. Das übt natürlich in einer gewissen Form, aber irgendwann ging mir es auf den Keks und da habe ich das dann wieder aus der History rausgenommen, habe das in ein Skript geschrieben und wenn ich das jetzt einfach habe, kann ich das einfach aufrufen, was weiß ich, Oronte oder wie auch immer und dann spielt er mir das halt einfach genau vor. Also das ist mir ein bisschen eine vielleicht exotische Anwendung, aber auch das könnte man letztlich mit so einer Shell organisieren. Nun haben wir schon, ich will das mit der Theorie auch nicht zu weit treiben, wir haben also schon mal jetzt ein paar einfache Kommandos gesehen und Sie haben vor uns auch schon gesehen an der einen Stelle, wo ich einen Fehler gemacht habe, ich hatte hingeschrieben WC-L und hatte das Leerzeichen nicht geschrieben zwischen WC und -L. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dann sagt er sich, okay, dann muss ich also das Kommando WC-L suchen, das es nie gibt. Sondern ich muss immer schön Folgendes machen, ich muss, wenn ich solche einfachen Kommandos formuliere, am Anfang des Kommandos den Kommandonamen schreiben, das ist immer eigentlich das zentrale wichtige Wort, das brauche ich mindestens. Und dann kann ich die anderen Argumente, also die Optionen oder eben die sonstigen Argumente, dahinter angeben. Und im Normalfall ist es so, dass ich da mindestens ein Leerzeichen dazwischen schreiben muss. Das ist so üblich. Also ich kann auch 5 Leerzeichen dazwischen schreiben, spielt auch keine Rolle. Es ist eben gesagt, mindestens ein Leerraum ist notwendig. Ich zeige Ihnen das gleich noch. Und Sie müssen das Ganze beenden durch entsprechenden Steueroperator. Und der Steueroperator des Standardfalls ist das Enter. Das, was ich immer benutzt habe, wenn ich die Zeile wegschicke. Und ich könnte, das steht hier vorne noch dran, ich könnte noch eine optionale Variablenzuweisung vornehmen. Ich könnte also diesem einen speziellen Kommando noch eine sogenannte Umgebungsvariable mitgeben, die dann die Leistung oder die Arbeitsweise des Kommandos noch in einer gewissen Form beeinflusst. Und ehe ich Ihnen das theoretisch zeige oder erkläre, da zeige ich es Ihnen lieber praktisch. Wenn ich also jetzt zum Beispiel hier Kommando date eingebe, dann ist das doch offensichtlich so, dass er Deutsch schreibt. Samstag, März. Wenn ich das Ganze aber in Englisch haben möchte, dann kann ich ihm noch Folgendes mitgeben. Und dann steht auf einmal da Saturday und March. Und auch das Datum ist in einem anderen Format geschrieben. Das Kommando ist das gleiche. Hier einmal date, da einmal date. Aber ich habe noch eine Variablenzuweisung vorgenommen. Ich habe also gesagt, belege, wenn du dieses Kommando startest, die Variable Lang, wie Language, mit dem Wert C. Da können wir sagen, was ist denn wieder C? C ist so eine sogenannte Locale, also irgendwo in ganz klassische Form, wie Unix früher mal funktioniert hat. In der sogenannten C-Locale befinden wir uns da. Und die C-Locale hat immer den automatischen Effekt, dass er Englisch spricht. Also das ist die billigste Form, was auf Englisch umzuschalten, wenn Sie das Ding in die C-Locale stecken. Das wäre eine Möglichkeit. Sie können auch viel größere, also kompliziertere Angaben machen mit EN, EN, US oder was weiß ich. Also kann man sich alles raussuchen als Netz, was es da so gibt. Das Einfachste, was ich mir auch merken kann, ist Lang ist C. So, bedeutet, es wird wirklich nur für dieses Kommando zugewiesen. Das heißt also, es ist nicht automatisch für diese Shell aktiv, in der ich bin, denn wenn ich das nächste Date aufrufe, ist das wieder Deutsch. Das habe ich also nicht dauerhaft umgestellt. Hätte ich es anders gemacht, hätte ich jetzt das getan, also müsste im Normalfall funktionieren, dass ich es jetzt dauerhaft so zuweise, dann sprechen die jetzt immer Englisch. Das heißt also, da hätte ich jetzt die Shell, in der ich bin, umgestellt, hätte der also den Befehl erteilt, quasi über diese Variable, dass ich immer gerne in der C-Locale arbeiten möchte, also Englisch sprechen möchte. Aber in dem Fall will ich das ja nicht dauerhaft. Also hier habe ich immer noch eine Chance, sowas mit einer vorangestellten Variablenzuweisung spezifisch zuzuweisen. Also das ist immer noch eine Chance, die an einem einfachen Kommando dranstehen kann. Wenn aber ein einfaches Kommando nicht mit so einer Konstruktion Variable ist gleich Name oder ist gleich Wert steht, dann ist immer das erste Wort, was vorne dran steht, logischerweise der Kommandoname. Und alles andere, was da dahinter kommt, ist dann im Endeffekt das Argument. Also entweder minus H oder minus L oder eben der Dateiname edc-passwd. Das sind ja dann alles Werte, die Shell selber gar nicht verwaltet. Die gibt sie 1:1 an das Kommando durch, weil die weiß nicht, was das WC für Optionen hat oder der VI oder was auch immer. Sondern das ist eine Aufgabe, dass sie das einfach weiterreichen muss und das Kommando muss sich kümmern, muss einfach wissen, welche Optionen es kennt. Das heißt, bei den Optionen sind sie auch aufs Handbuch angewiesen. Das heißt, sie müssen nachgucken. Sie müssen gucken, welche Optionen kann das Kommando. Es nützt ihnen nichts, wenn sie Optionen angeben, die ihnen gefallen. Es müssen Optionen sein, die dem Kommando gefallen. Das heißt, die müssen implementiert sein, sonst geht es halt nicht. Wogegen Sie eben bei Dateinamen natürlich sehr, sehr frei sind. Die sind natürlich nicht im Programm verankert, weil dieser Wordcounter lässt sich auf alle Arten von Dateien anwenden, egal ob die Passwd oder sonst wie heißt. Das heißt, dort haben Sie wirklich Freiheitsgrade, die werden auch vom Programm total frei entgegengenommen. Aber diese Optionen, die man typischerweise mit so einem Bindestrich oder mit so einem Minus-Minus hat, die sind schon vom Programm festgelegt. Es ist aber keineswegs so, dass dieses Minus oder Minus-Minus ein harter Pflichtbestandteil ist. Es gibt auch Programme, die haben die Option ganz anders, dass man sie angibt. Das hängt wiederum von der Applikation ab, hat also nichts mit der Shell zu tun. Die Shell macht mit dem Minus-L nichts, die macht mit dem EDC-Passwd nichts, die nimmt das einfach und steckt das zu dem Kommando, das es ihr übergibt. Ich könnte also auch jetzt hinschreiben, im Endeffekt, das, was ich schon hatte. Aber nur, ich ersetze jetzt mal WC durch DATE. Und das wird genauso funktionieren, erstmal das hinzuschreiben. Und jetzt übergibt eben die Shell dem Kommando date dieses minus L. Und das date sagt minus L, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das soll. Und wenn mir jetzt faktisch einfällt, dass ich doch gerne, also das doch hätte, aber dass ich mich vertan habe, dass ich also date hingeschrieben habe, wo ich WC meine, könnte ich den Befehl also zurückholen, könnte mich mit dem Cursor hier hin bewegen und könnte einfach diesen Befehl jetzt richtig ausführen. Also Sie sehen schon, es hat nichts mit der Shell zu tun, sondern das ist eine Frage einfach des Kommandos. Das muss man immer sauber unterscheiden. Und noch was Schönes hier stehen. Ja, Worttrenner haben wir gesagt, mindestens ein Leerzeichen. Und es gibt einige Zeichen mit Sonderbedeutung. Also wir hatten schon gesehen dieses Pipe-Zeichen, wir hatten schon gesehen dieses Größerzeichen. Das sind Zeichen mit der Sonderbedeutung. Die steuern die Arbeit der Shell selber. Also damit drücken sie eben zum Beispiel aus, dass sie Daten von einem Kommando ins nächste geben wollen. Dieses Pipe-Zeichen taucht bei keinem Kommando auf. Das wird also nirgendwo in der Kommandozeile eines dieser beteiligten Kommandos stehen, sondern das wird immer nur ein Zeichen für die Shell sein, dass sie das Ganze über eine Pipe zusammen basteln kann, muss oder soll. Ich habe hier noch so ein paar Beispiele angegeben. Hier sehen Sie das auch nochmal mit diesem Language. Dort habe ich also ein Kommando Call, dem habe ich Optionen übergeben, minus y, minus s, und habe ihm also noch gesagt, er möge das bitte das Ganze in Englisch realisieren. Oder hier habe ich das Kommando Call nochmal geschrieben mit einer Option, die Option wäre minus m, genau. Und dann habe ich angegeben, dass ich also vom, ich habe schon angegeben, steigt mal gucken, Moment, wir probieren es. Was kommt raus? Zack. Also wirklich vom März, genau, es ist schon so zu sehen. Also es ist der Monat 3, das habe ich angegeben, genau, den dritten Monat vom Jahre 2010 hätte ich gern hier aufgelistet. Also das ist so eine Geschichte, und wenn Sie, wie ich jetzt mal kurz ins Straucheln kommen, wenn Sie überlegen, was macht jetzt diese Option, wenn Sie es vergessen haben, kein Thema, dann wissen wir ja schon, können wir also jederzeit unser Manual aufrufen, und dann sehen wir, ah ja, Display, ach, das M heißt Display Monday as the first day of week, so war das. Okay, also sehen wir, der Montag steht vorne, stimmt das? Ja, steht, genau, Montag ist vorne. Also das bedeuten diese Optionen. Ich weiß die zum Teil auch nicht mehr, man entwickelt das zu einem bestimmten Zeitpunkt, schreibt das hin, hat das rausgelesen aus dem Manual, das vergisst man wieder. Entweder man schreibt sich als Kommentar in das Shell-Skript hinein, was man sich da gedacht hat, oder wenn man es vergessen hat, manuell. Sie haben wissen ja, da können Sie jederzeit nachgucken. Ist also ein ganz typischer Fall. So wie man eben googelt heutzutage, wenn man Dinge nicht weiß, so kann man hier in dem klassischen Unix-Universum mit Man oder Info eine ganze Menge zusammensuchen. Und das Manual hilft an vielen Stellen weiter. Manchmal ist es erschreckend lang, da muss man halt viel lesen, und manchmal ist es aber relativ kurz und überschaubar. Und manchmal hilft es eben dann auch, vielleicht in Tutorials zu schauen, wo Leute schon mal für Sie gelesen haben und Ihnen dann schon die wichtigsten Sachen zusammengestellt haben. Spart manchmal unheimlich Arbeit. Oder die haben ein schönes Beispiel, wo Sie erstmal verstehen, wie das gemeint ist. Denn nicht alles, was in trockenen Handbüchern steht, versteht man wirklich. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das Handbuch von der Bash lesen, Man Bash, da steht unheimlich viel drin, das können Sie aber kaum praktisch umdeuten. Deshalb habe ich mir mal irgendwann vor Jahren die Mühe gemacht und habe das versucht, mal in menschenverständlicher Form das Wesentliche mal zu erklären mit Beispielen dazu. Und da meinte mal mein früherer Chef zu mir, sagte, wo hast du die und die Sachen her? Und ich sage, habe ich im Handbuch gelesen. Meinte, hast du aber genau gelesen. Also man muss lange über manche Sätze nachdenken, die da drin stehen, muss das ausprobieren. Und dann ist es, wie gesagt, hilfreich, wenn man Sekundärliteratur hat, wo Leute, die eben schon mal länger mit der Sache sich befasst haben, das aufgeschrieben haben. Und ich stelle das immer wieder fest, wenn ich es aufgeschrieben habe, hilft mir das nach Jahren selber, weil ich vergesse das auch immer mal wieder. Wie war denn nur die Reihenfolge genau, oder wie war denn nur dieses und jenes speziell? Und da ist es gut, man hat es mal notiert, und dann kann man es halt einfach nachlesen. Weil im Endeffekt, obwohl die Shell nun kein so super großes Programm ist, hat sie doch so viele Feinheiten, dass man die sich nicht alle merken kann. Das ist einfach so. Was hätten wir noch Schönes? Eingabe-Ausgabe-Umlenkung. Will ich jetzt mal in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nur mal versuchen, kurz zu deuten, was es da noch so gäbe. Wir hatten schon das Größerzeichen gesehen, mit dem wir was umlenken konnten. Ich habe die immer mal rot gemalt, hier die Zeichen, auf die es hier wirklich ankommt. Wir haben also neben dem Größerzeichen auch noch ein kleiner Zeichen. Das heißt, ich kann also auch die Standardeingabe geschickt von irgendwo hineinlenken. Ich habe hier mal ein Beispielprogramm herausgesucht, das heißt TR wie Translate, das übersetzt zum Beispiel Kleinbuchstaben in Großbuchstaben, also von klein a in groß a, von klein z in groß z. Und dieses Kommando ist meines Wissens nicht in der Lage, Dateien entgegenzunehmen. Dem können Sie also nicht einfach eine Datei zuschustern, sondern das liest wirklich nur von der Standardeingabe. Und dann muss ich also sagen, von welcher Datei hätte ich das denn gerne. Und das mache ich mit so einem kleinen Zeichen. Und wenn ich dann die Werte nicht auf das Terminal schreiben will, habe ich wieder mein Größerzeichen zum Anschlag gebracht, dann schreibe ich also die Daten daraus. Wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Kommandos habe, die Daten generieren, und ich möchte diese Ergebnisse sammeln, in einer Datei sammeln, dann kann ich so eine Resultatsdatei auch fortschreiben. Und das Fortschreiben geschieht dadurch, dass ich zwei Größerzeichen hinschreibe. Dann wird also das File nicht gelöscht an der Stelle, sondern wird einfach hinten angesetzt. Also sowas kann man organisieren. Oder aber im Standardfall habe ich mir die Option Clobber gesetzt, also No-Clobber gesetzt in der Shell. Das heißt also, ich möchte keine Dateien überschreiben mit dem Größerzeichen, die da sind. Das ist ein Selbstschutz. Also angenommen, ich habe vergessen, dass ich die und die Datei angelegt habe, schreibe Größerzeichen, irgendwas hin, wäre die weg. Ganz stillschweigen, wäre die fort. Will ich natürlich nicht. Also setze ich mir diese Option. Ich darf sie nicht einfach überschreiben, aber ich kann das dann nachher mit einem Spezialoperator quasi angeben und kann sagen, Größerzeichen aus, Größerzeichen Pipe-Zeichen, also diesen senkrechten Strich, die muss ich jetzt hintereinander schreiben, unmittelbar. Die müssen also ohne Leerzeichen hintereinander stehen, und dann stellen die diese Spezialbedeutung dar Ausgabeumlenkung mit Überschreiben einer existierenden Datei. Weil dann habe ich es ja explizit befohlen durch diesen Pipestrich. Dann wird es auch gemacht. So. Selber sollte man sich, wie gesagt, schützen, dass man also dieses No-Clobber setzt. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen feiner auftrennen. Es gibt dann noch die Möglichkeit, einen sogenannten Fehlerstrom, also die Programme, die haben nicht nur einen Eingabe- und einen Ausgabestrom, die haben auch noch einen Fehlerstrom, wo die also Fehler melden, zum Beispiel Datei nicht gefunden oder irgendwelche Dinge. Auch den kann man spezifisch ansprechen mit dem Symbol 2, weil das der sogenannte File-Descriptor 2 ist. Und dann kann man das umlenken, dann kann man das auch gemeinsam umlenken, dass man sagt, Fehler und Ausgabe in eine Datei. Also solche Dinge lassen sich alle organisieren. Also das ist so eine Möglichkeit, die man noch hätte. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man sogenannte Hier-Dokumente formuliert. Zum Beispiel dieses Kommando cat, das hatten wir vor uns gesehen. Ich hatte cat und dieses h aufgerufen. Ich hatte also gesagt, cat soll mir einfach den Inhalt der Datei auf dem Bildschirm schreiben. Im Standardfall liest cat von der Standardeingabe, würde also auch irgendwo aus einer Pipe was entgegennehmen können. Und wenn ich aber jetzt keine so eine Eingabe habe, die aber doch hier angeben möchte, dann kann ich also an dieser Stelle, an Ort und Stelle, also hier im Skript sozusagen oder hier in der Shell, kann ich das hinschreiben, was von der Standardeingabe kommen sollte, wenn ich die gar nicht habe. Ich kann also quasi die Standardeingabe simulieren und das mache ich, indem ich zwei solche kleiner Zeichen formuliere und dann so ein Trennzeichen schreibe. Ich sage also von diesem Ausrufezeichen bis zu einem Ausrufezeichen, das alleine auf irgendeiner Zeile weiter hinten steht. Alles, was da dazwischen drin ist, das ist jetzt deine Standardeingabe. Also sowas lässt sich formulieren. Ich kann also an Ort und Stelle die Standardeingabe quasi simulativ angeben. Die muss ich nicht irgendwoher generieren, kann ich hier hinschreiben, in das Skript. Solche Sachen lassen sich organisieren. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Kommandos gesehen. Wenn Sie in der Shell sich bewegen und drei noch solche Kommandos aus den entsprechenden Anleitungen, also Tutorials oder Manuals benutzen, sind das im Endeffekt mitunter ganz verschiedene Typen von Kommandos. Ich habe mal fünf hier aufgeschrieben, meines Wissens gibt es auch nur fünf. Und zwar gibt es dazu sogenannte Aliase, es gibt sogenannte reservierte Wörter. Es gibt Shell-Funktionen, die man bilden kann und es gibt eingebaute Kommandos und es gibt die externen Kommandos. Das, was wir jetzt überwiegend benutzt haben, also date, hostname, call, vi und so weiter, wordcount, das sind alles externe Kommandos. Die liegen also alle außerhalb der Shell, die würden also alle dieser fünften Kategorie zuzurechnen sein. Ein Spezialfall stellt schon das cd dar, mit dem ich mich durch den Dateibaum bewegt habe. Das ist ein internes Kommando. Das heißt, also, das ist ein Kommando, was die Shell selber realisiert und realisieren muss. Weil jeder Prozess, und das ist ja die Shell auch in dem Fall, wenn sie abläuft, muss selber dem Kern Bescheid sagen, wohin sie quasi ihr aktuelles Verzeichnis wechseln will. Also wohin sie sozusagen das Directory changed, also change directory. Wenn sie es nicht machen würde, wenn sie das an ein externes Kommando verlagern würde, dann würde das externe Kommando seinen aktuellen Pfad ändern. Das würde aber an der Shell überhaupt nichts nützen. Das heißt also, in dem Fall muss das CD ein internes Kommando sein, weil die Shell dem Kern selber Bescheid sagen muss, wo sie hinwechseln möchte. Das ist einfach mal aus der Unix-Technik heraus. Man kann aber auch noch andere Kommandos formulieren, die gar nicht im Filesystem liegen und die gar nicht eingebaut sind in die Shell, sondern die ich mir selber programmiere. Ich habe mir zum Beispiel mal selber ein Kommando ls programmiert, weil ich einfach nicht wollte, dass da bestimmte Farbdarstellungen passieren oder ähnliche Dinge mehr. Ich möchte also ein spezielles Farbmodell dort verwenden, nicht das, was das System sich vorstellt. Und da habe ich dann einfach gesagt, gut, okay, ich schreibe mir ein einfaches ls und da beziehe ich mich auf das Standard-ls, das unter /bin liegt, also im Filesystem extern liegt, aber ich versorge das gleich automatisch noch mit irgendwelchen Optionen. Also auch so, das kann man organisieren. Das wäre dann also eine Shell-Funktion, also ein Kommando, was ich mit Shell-Mitteln nachbilde. Dann hat die Shell ein paar so hübsche fest eingebaute Wörter, zum Beispiel zum Programmieren. Wenn Sie sich an das Oronde-Beispiel erinnern, da stand irgendwie oben while true und dann stand for i und irgendwas. Das sind so Schlüsselwörter, die sind einfach in der Shell, in der Sprache festgelegt. Und daran erkennt die Shell, dass sie bestimmte Operationen ausführen will, wie eine Schleife, wie eine Verzweigung oder ähnliche Dinge mehr. Und Sie haben dann noch als kleines Beispiel, vielleicht beenden wir es dann auch an der Stelle und machen ein bisschen Fragen oder so, haben Sie noch die Möglichkeit, sogenannte Aliase zu definieren, das sind Kürzel. Also nehmen wir mal an, Sie sind eben viel mit der Shell unterwegs und müssen auch, wenn Sie ein CD gemacht haben in Verzeichnis, wieder mal nach oben steigen können. Also ich zeige das vielleicht nochmal in einem Beispiel. Ich war doch in dieses CLT abgestiegen. Ich könnte jetzt mit dem Kommando pwd mir nochmal sagen lassen, wo ich da gelandet bin. Kommando pwd print working directory, sagen wir mal, wo ich stehe und stelle ich fest, ach so, ich bin in meinem eigenen Home-Verzeichnis und bin dort im Unterverzeichnis CLT gelandet. Und wenn ich jetzt wieder in das oberliegende Verzeichnis gehen möchte, dann müsste ich sagen cd... Also Punkt Punkt ist im Unix immer das Kürzel eine Stufe höher. So wie Punkt immer das Verzeichnis selber ist, ist Punkt, Punkt immer eine Stufe höher. Deshalb hatten wir vor uns auch hingeschrieben, Punkt, Schrägstrich, Suche, Nutzer, das heißt aktuelles Verzeichnis und dort dann das Kommando Nutzer. Also das aktuelle Verzeichnis immer Punkt und das darüberliegende immer Punkt, Punkt. Und so komme ich tatsächlich dorthin, kann also das Print Working Directory hier starten. Ich sehe, ah ja, das hat sich genau um dieses eine Element verkürzt, das CLT ist jetzt weg, ich bin eine Stufe oben drüber. Und so eine Geschichte brauche ich aber ja häufiger. Und da war ich halt einfach zu faul, immer das CD-Leerzeichen Punkt, Punkt zu tippen, da habe ich mir einfach Punkt, Punkt definiert. So, und jetzt bin ich noch eine Stufe weiter drüber. Und wenn ich jetzt die Shell frage, was ist denn das, das Punkt, Punkt, das sagt er mir, das ist ein Alias. Das ist faktisch ein Kurzname für das CD Punkt, Punkt. Und da könnte ich dann also mal die Frage stellen, ja, also was ist das nun, ein Alias, CD?
Punkt alleine hätte nicht funktioniert, oder?
Wie jetzt Punkt alleine?
Also nur ein Punkt.
Wenn Sie den jetzt eingeben, oder was?
Als Alias.
Dann müssen wir mal probieren. Hätte man auch machen können. Punkt ist gleich, müsste eigentlich auch gehen. CD, Punkt, Punkt, zack. Moment. So, sind wir noch eine Stufe hoch. Geht auch, ja. War für mich aber eben die Semantik von Punkt, Punkt, weil das eben das übergeordnete Verzeichnis ist. Klar, wer jetzt noch was einsparen will, Sie haben es gesehen, genau. Also Sie sehen, so könnte man in Alias definieren, hier haben wir es stehen. Das wäre also faktisch wirklich ein anderer Name für, und wenn jetzt die Shell irgendwo diesen Punkt erkennt, dann setzt sie einfach brutal diese Zeichenkette ein, die hier hinten steht, CD, Leerzeichen, Punkt, Punkt. Das heißt einfach eine Substitution auf Zeichenebene. Sie sieht Punkt und ersetzt CD, Punkt, Punkt rein. Und wie es auf der Folie stand, können Sie mit dem Kommando Type, das ich auch verwendet habe, abfragen, welcher Typ ist das, welcher Typ von Kommando ist das. Und über diesen Path, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, da steht drin, wo er überhaupt sucht. Deswegen hat er am Anfang meinen Suchenutzer nicht gefunden, weil das im Path nicht drin stand. Also ich kann jetzt auch diesen Path letztlich erweitern und kann dann sagen, dort schreibe ich noch mein aktuelles Verzeichnis, eben Punkt dazu. Und dann bin ich in der Lage, die Kommandos ohne weitere FISM-Attenten aufzurufen. Also das wäre dann eine Möglichkeit. So, wie gesagt, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich einfach mal an der Stelle aufhören wollen. Wenn Sie wollen, kann ich noch 10 Minuten was erzählen oder so. Das ist vielleicht für Nachverrennen nicht so schön. Wenn Sie Fragen haben, würde ich auch gerne noch versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, wenn es geht. Ja, war noch eine Hand? Also wo ich, ja, natürlich, Moment. Also Sie meinen jetzt dieses H, was ich mir abgelegt hatte, richtig? Genau. Es gibt im VI die Möglichkeit, also zeilenweise zu markieren, zeichenweise zu markieren, also im WIM muss man sagen, WIM. Zeilenweise, zeichenweise, rechteckige Block. Der rechteckige Block ist Ctrl-V, also Steuerung V, und dann kann ich mit dem Cursor hier einfach durchgehen. Wenn ich großes V nehme, dann habe ich zeilenweise. Und wenn ich das einfache V nehme, Visual Mode, dann kann ich faktisch so kreuz oder quer, also von irgendwo nach irgendwo hin, da wo der Cursor beginnt und wo er endet, kann ich das markieren. Und das kann ich dann zum Beispiel löschen, in den Zwischenbuffer schieben, in Großbuchstaben umwandeln oder einfach also mit der Tilde zum Beispiel kann ich einfach das Case Flipping machen, also kann ich die Groß- in Kleinbuchstaben und so weiter umwandeln. Also das alles wäre möglich. Also Shift-V und dann Ctrl-V. Okay. Wie ich zu den Zeilennummern komme, das ist eine gute Frage. Moment. Bei mir ist die Prompt-Variable, also es gibt ja mehrere Prompts, muss man genau genommen dazu sagen, aber der primäre Prompt ist also PS1. Und da gucken wir uns mal mein PS1 an und da steht so ein etwas kryptisches Gebilde dahinter. Wenn Sie auf meine Seite gehen zur Shell, gibt es ein Kapitel über den Prompt. Und dort steht auch erklärt, wie es zusammen. Ich könnte es Ihnen aus dem Kopf nicht erzählen, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Also wenn Sie bei mir unter tildehot gehen, www.theochemnitz.de/tildehot, finden Sie eine ganze Menge Zeug, Unix, Linux, Werkzeugkasten. Da gibt es also einen langen Artikel über die Shell, da ist ausgedruckt über 100 Seiten lang. Und dort gibt es ein Kapitel, da steht nur alles über den Prompt, was ich so herausgefunden hatte. Und da ist auch erklärt, wo jetzt diese Nummer hier vorkommt. Ich glaube, das ist dieses Backslash-Ausrufezeichen, aber legen Sie mich nicht fest, habe ich vor Jahren mal eingestellt, in mühevoller Kleinarbeit mir diese ganzen Escapes zusammengesucht und bin also jetzt mit dem sehr zufrieden und darum hebe ich also für mich auch immer, also die Bash-RC, wo das alles drinsteht, diese Datei, wo das zentral verankert ist, die ist für mich immer ein Punkt, den ich mitnehme, wenn ich auf eine neue Maschine gehe. Also es gibt ein paar zentrale Dateien, die muss ich immer mitnehmen, sonst kann ich nicht gescheit arbeiten. Bash-RC, WIM-RC, Input-RC, das sind so für mich die zentralen Einstellungen, sonst bin ich nicht der Shell-Nutzer, der ich bin, weil einfach nicht so funktioniert, wie ich es gewöhnt bin. Ja?